Nerds and Geeks. Herzlich willkommen zum NAK-Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt's bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute.
Hallo, mein Name ist Trebor und willkommen zu einer neuen Ausgabe des NAK-Podcast Ausgabe 21. Und ja, ich habe heute mir drei Gäste ins Studio geholt. Davon sind zwei bekannt, weil das sind einmal meine beiden Nerds und Geeks Mitgründer, einmal der Mitch von Heiden.
Schönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen, wann immer ihr uns hört, kann auch gute Nacht sein.
Dann einmal der Christian, besser bekannt als CZ Tunes.
Jo, hi, seid gegrüßt.
Und als drittes im Bunde ist mit uns der Volker alias Dr. Future.
Hallo aus dem hohen Norden, aus Hamburg, um genau zu sein.
So, und Kenner der Szene, die wissen jetzt vielleicht schon, dass diese drei Herren auch Mitglieder der German Remix Group sind. Und darum wird es heute in diesem Podcast speziell gehen. Und vor allem um ein neues Projekt, was die drei jetzt vor einiger Zeit, besser gesagt am 22. April 2026 gestartet haben. Und ich habe jetzt gedacht, so als Einstieg wollte ich gerne mal so von euch erstmal wissen, weil das vielleicht nicht jeder erstmal weiß. Was ist genau die GRG? Wie kam es zur Gründung? Und vielleicht kann da am besten der Christian mal was dazu sagen.
Ja, wie kam es zu der Gründung? Wenn man, so wie ich, nicht mit Musik, mit dem Musikthema beruflich zu tun hat, sondern ich komme eigentlich aus dem Handwerk, dann sucht man sich im Internet, weil man da Spaß hat am Musik machen, andere Leute, die einem vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen, die einem vielleicht helfen können, weil das ist ja nicht einfach, sich da hinsetzen, Musik machen und fertig. Das ist ja ein riesenkomplexes Thema. Und die waren dann immer alle sehr, ja, nicht kooperativ und dann haben die immer Angst gehabt, ja, wenn ich dir jetzt sage, wie ich das mache, dann werde ich ja besser, oder dann bist du ja besser als ich, dann stehe ich ja doof da, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Oder halt, man hatte welche, aber die konnten dann nur auf Englisch antworten. Englisch ist jetzt nicht meine Muttersprache. Ich spreche zwar ein bisschen Englisch, aber wenn man so tief in die Materie eingeht, dann fehlen mir da die fachlichen Kenntnisse. Und wir reden davon, dass die GRG ja auch schon ein bisschen älter ist und schon länger gibt. Die gibt es schon seit 2010. Ja, dann habe ich mir gedacht, wir machen so eine Gruppe aus deutschen Musikern und ich habe ja immer ein paar gute Leute am Start hier an der Seite gehabt. Wir kannten uns ja schon durch diversen Remix-Portalen wie Remix 64, das war dann der Mitch, zum Beispiel auch der Volker und so hat man dann gesagt, wir stellen uns jetzt eine Gruppe zusammen, unterhalten uns, weil da kann man gut Tipps und Tipps austauschen, wie habe ich dieses VST zu benutzen oder muss ich da vielleicht irgendwelche Sachen wegfiltern und. Welche Musiksoftware benutzt ihr? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Und das war so der eigentliche Grundgedanke, so eine Gruppe zu gründen, die sich gegenseitig beim Musikmachen unterstützt und wo jeder dem anderen mal auch ganz klar sagen kann, pass auf, das, was du da gerade gemacht hast, ist der totale Rotz. Und dann ist da keiner böse, weil das ist dann eine ehrliche Meinung und man kann sich auch nur durch Kritik verbessern. Ne? Und so ist dann die German Remix Group entstanden, dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch dann kam irgendwann die Idee, dass wir uns dann auch mal zusammensetzen und auch mal ein Album zusammen machen. Und das haben wir dann mittlerweile 6 Stück haben wir rausgebracht, einen kostenlosen Download. Und die WRG wuchs und wuchs, da kamen dann immer neue Leute hinzu. Und jetzt sind wir Ich weiß gar nicht, aktuell könnte ich gar nicht so aus dem Stegreif sagen, wie viele Mitglieder wir sind.
Ich kann es jetzt sagen. Ich kann es sagen, es sind genau 13 mit euch dreien zusammen, 13 Stück seid ihr aktuell. Laut eurer Webseite, laut also
germanremixgroup.de. Kleine Korrektur, wenn ich dazwischen grätschen darf. Wir sind 14. Auf der Webseite ist der Martin noch nicht drauf.
Okay. Ja, und der Martin Amann, genau, ja. Und es wechselt natürlich auch, ne? Weil dann ist nicht jeder beim Album dabei, weil wir alle zeitlich auch ein Privatleben haben, arbeiten müssen, weil das ja alles nur ein Hobbyprojekt ist. So kann halt nicht jeder immer an jedem Album teilnehmen. Manchmal hat man auch einfach keine Lust oder der Künstler liegt einem nicht oder sonst was. Und der ein oder andere Mitglied ist dann ein bisschen mehr in die Versenkung verschwunden, weil bei uns gibt es halt keine Pflichten. Wir haben einfach nur Spaß zusammen. Ne? Wir machen aus Spaß, setzen wir uns zusammen, machen Musik und da gibt es keine Verpflichtung. So, du musst jetzt an dem Album teilnehmen oder sonst was. Ne? Also es ist ein ganz freier Zusammenschluss von Musikern, die einfach Spaß haben am Musik machen und möchten der Community gerne ein bisschen was wiedergeben.
Vielleicht mal einen kurzen Einblick in deinen Background, was das Remix angeht. Wenn man so auf so eine Seite geht, halt wie Remix 64 zum Beispiel, und da nach CC Tunes sucht, dann findet man unter anderem halt 78 Tracks von dir, die da hochgeladen wurden. Und als ersten Eintrag den 16.07.2000, was also jetzt auch ja schon bald 26 Jahre her ist, dass zumindest da der erste Remix hier von Last Ninja 2 von dir hochgeladen wurde. War es überhaupt der erste oder wie bist du auf da reingekommen jetzt in die Remix-Szene, sag ich mal?
Boah, ich bin irgendwann im Internet auf diese Seite gestoßen, remixkavet.org. Und da war da noch nicht viel los und dann waren da ein paar Sachen drin. Ich glaube, da war von Taxim was zu finden. Der war ja auch schon sehr lange dabei, sehr früh dabei. Und da gab es ein paar Sachen, Outrun und so weiter. Ich war total fasziniert. Und ja, dann habe ich mich auch mal hingesetzt und habe mal ein bisschen mit Tracker-mäßig gearbeitet und habe da dann auch mal versucht, ein bisschen Musik zu machen und habe die dann auch mal da hochgeladen. Ob es jetzt wirklich der erste war, könnte ich dir jetzt so gar nicht beantworten. Müsste ich selber irgendwo mal bei mir gucken. Aber das war einer der ersten. Ich habe mal das ganze Last Ninja 1 Album remixt. Habe aber nicht alle da hochgeladen.
Ja, ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch vorher erstmal so probiert haben, ein bisschen versucht haben.
Genau.
Und, ist ja meistens so, dass die ersten Ergebnisse, wenn man sich erstmal sowas reinfuchsen muss, was man vorher noch nie gemacht hat, ist ja auch alles erstmal selber, für einen selber ja schon mal nicht immer so super erstmal. Da muss man sich auch erstmal ausprobieren, um auch so ein bisschen halt seinen Stil ja zu finden, denke ich.
Ja, erstmal das. Und zweitens habe ich mir immer so gedacht, das machst du jetzt nur für dich, weil wen interessiert das, was du jetzt da machst, ob da jetzt einer das feiern würde, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber das kam wohl gar nicht mal so schlecht an. Also ich habe sehr viel positives Feedback auf einmal bekommen. Das bestätigt einen natürlich dann so ein bisschen und dann macht man natürlich auch weiter. Es gibt mittlerweile auch viele Sachen, die auf RKO zum Beispiel gar nicht mehr von mir aufgelistet werden. Die sind dann in der Versenkung verschwunden. Aber trotzdem macht man da auch immer weiter, ne, an der ganzen Geschichte. Und bis heute habe ich da auch immer eigentlich regelmäßig hochgeladen, weil ich in den letzten Jahren gar nicht mehr so oft gemacht habe. Also ich müsste wieder ein paar neue Sachen mal hinzufügen. Schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste.
Mach das mal, sehr schön. Um jetzt auch mal auch die beiden anderen ein bisschen näher vorzustellen, gehe ich mal jetzt rüber zum Volker, zum Dr. Future. Zum einen hatte ich dir erstmal die Frage, der Name Dr. Future, also bei Christian weiß ich, woher der Name kommt, da zieht er Tunes, weil das einfach sein echter Vorname und Nachname quasi abgekürzt. Aber bei dir jetzt, Volker, Dr. Future, zum einen, woher kommt der Name? Und wenn man jetzt wieder auf Remix 64 geht, sieht man halt dann bei dir Eintrag des ersten Remix im August 2001 zu Hollywood Poker Pro. Und da hast du mittlerweile halt 171 Stunden hochgeladen. Wie sieht es bei dir aus jetzt mit dem Background und wie gesagt, woher kommt der Name Dr. Future?
Ja, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Also ich hatte, wann war das vielleicht, Mitte, lass mich kurz überlegen, das muss so 87, 88 gewesen sein, 88 glaube ich. Da war ich wieder mal in der Situation, dass ich mir ein neues Handle ausdenken musste, weil ich mit dem aktuellen, was ich damals hatte, nicht mehr so ganz glücklich war. Und zu der Zeit habe ich gerade angefangen, so die ersten Amiga-Songs von anderen Künstlern zu analysieren. Und wer mich damals sehr beeindruckt hatte und wo ich auch viel gelernt habe, indem ich mir die Songs angeguckt habe, das war Dr. Awesome, Björn Linde aus Norwegen. Da habe ich mir das Doktor abgeschaut. Und ja, dann natürlich von der Zeichentrickserie meiner Kindheit, Captain Future, habe ich dann das Future genommen, das beides zusammengesetzt und der Name ist dann irgendwie bis heute geblieben. Genau, und zum Background, ich bin mit dem Commodore 64 groß geworden und bin da auch von der Musik immer sehr begeistert gewesen und ja auch beeinflusst worden von Künstlern wie Rob Hubbard, Martin Galway oder auch Chris Hülsbeck. Und irgendwann ist mir tatsächlich auch mal das erste Musikprogramm in die Hände gekommen auf dem Commodore 64. Das hieß Music Shop. Ich glaube, davon hat noch nie irgendjemand gehört und es ist auch ein Albtraum gewesen in der Bedienung. Also es war sehr an klassische Musik angelehnt, schön mit Notenlinien und Noten, die du einzeichnen musstest. Du konntest zwischen verschiedenen klassischen Instrumenten auswählen. Und um ganz ehrlich zu sein, klangen die alle exakt gleich. Und damit bin ich nicht weit gekommen. Und dann ungefähr 1988 hatte ich das Glück, da war ich dann schon auf dem Commodore Amiga und hat mir ein Klassenkamerad damals den ersten Soundtracker mitgebracht und hat mir den auch tatsächlich so ein bisschen erklärt, was sehr, sehr hilfreich war, denn ohne Anleitung war der auch überhaupt nicht selbsterklärend. Und dann als Bonus hat er mir sogar noch beigebracht, wie ich aus anderen Spielen oder Demos auch das jeweilige Module rausrippen kann, sodass ich dann meinen Sample-Fundus auch immer weiter oder immer mehr erweitern konnte, indem ich aus diesen Modules dann die Samples für mich selber abgespeichert habe. Und dann habe ich angefangen, auf dem Soundtracker Musik zu machen, später dann zum Noise-Tracker gewechselt und zum Pro-Tracker. Und das ging ungefähr bis 1992, habe ich mir meinen ersten PC gekauft. Und ich weiß gar nicht, wann das war, ein, zwei Jahre später, vielleicht 94, bin ich dann über den Fast Tracker 2 gestolpert. Also es war so eine Weiterführung der Tracker vom Amiga, aber dann mit 16 Stimmen und mit 16-Bit WAV-Samples. Also es war natürlich eine ganz neue Welt und hat total viel Spaß gemacht. Und auch da war natürlich immer noch der große Vorteil, dass man sich da die Songs von anderen Künstlern, die auch mit dem Fast Tracker gearbeitet haben, reinladen konnte und angucken konnte, wie die gearbeitet haben, dass man da eine ganze Menge mal lernen konnte. Und dann kam ungefähr 1997 der Wechsel zum echten Sequencer, also zu Cubase. Von Steinberg bin ich da gewechselt. Wenn ich mich richtig erinnere, war das damals die Version 3.7.6. Da waren, glaube ich, erstmalig dann auch zwei, drei virtuelle Instrumente dabei von Steinberg. Und das war natürlich dann nochmal ein ganz neues Level. Ich hatte zwar zeitweise drei Hardware-Synthesizer, aber trotzdem war das immer sehr, sehr limitiert. Und die virtuellen Instrumente, die dann möglich waren mit der Steinberg VST-Technologie, die haben einem natürlich ganz andere Möglichkeiten geboten. Und ich habe die ganze Zeit tatsächlich immer so meine eigenen Sachen gemacht, also meine eigenen Songs. Und bin irgendwann dann wahrscheinlich Anfang 2001 im Internet über RKO gestolpert, also remix.org, über die Seite, von der Christian auch eben sprach. Und habe gesehen, ach guck mal, da laden Leute Remixe von alten C64-Songs hoch. Und habe dann mich gefragt, ob ich das nicht auch kann. Und hatte damals gerade neu den Pro 52 von der Firma Native Instruments als Instrument und habe mich damit hingesetzt und dann Hollywood Poker Pro mal eingeklimpert. Und das war dann mein erster Upload auch.
Das war dann der Startschuss für dich?
Das war der Startschuss, ja, genau. Okay.
Musikmäßig bist du da jetzt nur hobbymäßig also unterwegs oder auch professionell quasi mit irgendwelchen Veröffentlichungen?
Ich würde sagen, wir sind alle so semi-professionell unterwegs. Also wir machen ja eben nicht nur diese Triple-Alben, die wir kostenlos anbieten, sondern wir machen ja auch Musik für Spiele, wenn wir angefragt werden. Wir machen Musik für Spiele. Wir haben alle schon Musik für Podcasts gemacht, für YouTube-Kanäle. Und wenn ich zwischendurch nichts habe, dann mache ich auch meine eigenen Songs. Ich habe auch eine Sängerin aus der Ukraine an der Hand, die lasse ich gerne mal für mich singen und lade die Sachen dann auch bei Spotify und Apple Music hoch.
Jo, habe ich auch schon gesehen und gibt ja auch dann auch sogar von euch allen dreien gibt es ja auch YouTube-Kanäle. Aber auch bei dir natürlich klar findet man eben da nicht nur Remixe, sondern eben auch die Sachen, die du halt jetzt außerhalb des Remix-Bereichs machst.
Ja, genau.
Könnt ihr euch gerne also das auch mal dann anschauen und anhören da draußen. Ja, jetzt einmal zum Mitch. Also ich weiß ja, dass du ja früher auch DJ warst im Raum Essen und Umgebung, sage ich jetzt mal. Wie bist du aber jetzt generell reingekommen in die Musik und dann nochmal in den Bereich Remix? Also Remixe zu machen für Spiele.
Also das wäre eine ziemlich lange Geschichte. Die Kurzform ist, dass ich mit 11 angefangen habe, Keyboard zu spielen. Hab dann auf dem Commodore 64 auch so die ersten Musikprogramme in die Finger gekriegt, war damals aber zu blöd dafür, die zu verstehen. Und hab erst auf einem Amiga auch mit einem Tracker angefangen. Also so ähnlich wie es beim Volker der Fall ist. Dann kam irgendwann ein Tracker dazu, wo mir der Name gar nicht mehr einfällt, der MIDI-fähig war. Da habe ich dann so meine Keyboards mit angeschlossen. Octamid? Und ja, es kann sein, ja. Und habe dann eben mehr als 4 Kanäle dann quasi benutzt. Und dann gab es zum 200-jährigen Bestehen meiner Schule die Idee, eine Schul-CD zu verwirklichen quasi. Und da sollten dann sämtliche Bands der Schule irgendwie was beitragen. Und die kamen dann alle in Essen gegenüber der Uni in ein Studio rein und haben da dann alle so einen Track aufgenommen für die CD. Und dann habe ich im Studio jemanden kennengelernt, der jemand gesucht hat, der elektronische Musik macht. Der so auf die House- und Techno-Schiene geht. Und derjenige hatte Kontakte zu den Bassbumpers, also heißt so Henning Reit und Kaba Kroll, die später zum Beispiel mit Balando einen großen Erfolg hatten, zusammen mit DJ Sammy unter, was war das, Luna hieß das Projekt damals. Und so bin ich dann bei Kaba Kroll im Studio gelandet irgendwann. Ne, also die Sachen, die ich so damals fertig gemacht hatte, haben denen ganz gut gefallen. Und dann, ja, komm mal rein, wir machen was zusammen. Und hatte dann Mitte, Ende der 90er 2 Veröffentlichungen. Und das Ganze ist dann aber mit Anfang des Studiums, ist das dann wieder so ein bisschen eingeschlafen. Das heißt, ich war so semi-professionell damals so ein bisschen unterwegs. Und habe dann 2004 von einem Kumpel einen Tipp gekriegt, hör doch mal hier in Slate Radio rein. Das ist ein Webradio, die spielen nur 64er-Klamotten. Ich höre da rein und merke, ja, das ist aber nicht das Zit-Gedudel, sondern das ist das sind Remixes. Und da ich nie richtig aufgehört habe, selber Musik zu machen, dann auch danach eben, nach meinem Abstecher in die etwas professionelleren Gefilde, habe ich dann irgendwann angefangen, auch Remixes zu machen von alter Computerspielemusik. Ja, und etwas über 20 Jahre später sitze ich jetzt mit euch hier.
Das ist richtig, genau. Ja, Christian hat vorhin schon gesagt, 2010 wurde die GRG gegründet und ihr seid da zusammengekommen. Bis jetzt habt ihr ja da insgesamt 6 Platten veröffentlicht, wenn ich ziemlich nicht richtig im Kopf habe, 6 Stück, genau. Und zwar einmal halt ein Album hier speziell zu der Musik von, also Shadow of the Beast 2 und 3. Und dann halt 5 Tributalben. Das letzte war zu Thomas Dettert. Und unter anderem auch noch hier welche zu Chris Hülsbeck und Rob Hubbard und Jeroen Tell. Das erste Album allerdings war zu Jochen Hippel, den man vor allem halt kennt, eben aus seiner Arbeit hier für Telion-Spiele. Unter anderem Wings of Death, was ja euer aktuelles Projekt ist, aber zugleich. Frage jetzt erstmal, warum habt ihr als erstes Jochen Hippel ausgewählt, als jemanden, dem ihr ein Tribut in Form eines Albums zollen wollt? Weil der war ja jetzt, oder ist ja jetzt nicht so der bekannteste von denen, die ihr bisher verarbeitet habt als Tributalben. Wie kamst du da Wahl hier da zu Jochen Hippel?
Ja, ich glaube, dass einfach viel zu viel schon von anderen Künstlern immer auch aktuell kommt. Ne? Chris Hülsbeck ist ja eh immer in aller Munde gewesen und wird auch immer so sein. Seine Musik ist auch absolut fantastisch. Aber ich persönlich stand mit Jochen Hippel und Chris Hülsbeck immer so in Waage 50-50. Und dann haben wir uns da mal irgendwann vorgeschlagen, wir machen mal Jochen Hippel, weil Hülsbeck ist eh in aller Munde und wir versuchen einfach mal seine Musik nach vorne zu bringen. Und dann haben wir uns dafür einfach mal entschieden und alle hatten sofort Bock drauf und dann haben wir auch sofort losgelegt.
Okay, und habt ihr dann noch mit dem Kontakt aufgenommen oder wie seid ihr generell dann vorgegangen bei der Umsetzung?
Ja, es ist ja bei allen Alben bei uns so, dass wir vorher immer das Okay von dem Künstler holen. Also einmal mit dem sprechen und sagen so, wir haben das und das vor, dir zu ehren, würden wir gerne ein Album machen, kostenlos zum Download. Hast du da was gegen, ja oder nein? Kommt da ein Nein, ist das Thema durch, dann müssen wir uns einen anderen aussuchen. Jochen hat aber zugestimmt, den habe ich über Facebook angeschrieben, über einen Messenger. Der hat auch gesagt, gar kein Problem, wenn ihr damit Geld verdient, ist das eine andere Nummer, dann müssen wir uns nochmal unterhalten, aber kostenlos habe ich damit überhaupt kein Problem. Ja, und zum Glück hat er auch geantwortet, wie gesagt, und dann konnten wir auch unsere Arbeit aufnehmen und hatten damit ein Go und dann haben wir losgelegt, uns Tracks auszusuchen aus seinen grandiosen Tracks vom Amiga. Eigentlich ist er ja eher bekannt so in der Atari ST-Szene, ja. Aber der hat auf dem Amiga solche Bretter hingelegt. Da war auch schon sehr schwierig, da überhaupt ihm gerecht zu werden. Aber ich finde, man soll die Künstler ehren, weil die haben uns schließlich damals coole Zeit beschert vor den Spielen oder mit den Spielen und ja. Vor allen Dingen mit ihrer Musik, die uns bis heute im Ohr immer geblieben ist. Und ich weiß, dass ich immer Wings of Death auf meiner kleinen Mini-Kompaktanlage so dermaßen aufgedreht hatte, dass meine Eltern die Augen verdreht hatten. Ne? Und das war dann so richtig cool, da mal Sachen von wie ein Jochen Hippel, Wings of Death und wie sie alle heißen, zu remixen und ihm da mal ein bisschen Tribut zu zollen.
Ich hatte ja insgesamt 10 Tracks auf dem Album. Neben halt Wings of Death wahrscheinlich, weil es jetzt so die bekanntesten Spiele sind, zu der die Musik gemacht hat, Amberstar oder auch Shammers auf Shaolin, was ich auch sehr grandios fand, damals als Spieler aus Deutschland. Wie läuft bei euch jetzt, wenn ihr ein Album macht, dann eigentlich das so ab mit der Auswahl der Tracks und wer was macht? Ja, also das zusammen bestimmt oder sucht ja jeder einfach irgendwas aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wer möchte was dazu sagen?
Das ist totale Anarchie. Also jeder kann wirklich den Track machen, den er will. Und es gibt nicht irgendwie etwas, dass jemand anderes sagt, ja, nee, den mache ich schon. Wenn das so ist, dann gibt es den halt zweimal. Denn er wird definitiv unterschiedlich klingen. Jeder hat ja seinen eigenen Stil. Jeder geht da anders ran. Jeder hat ganz anderes Equipment. Von daher ist das durchaus auch im Rahmen des Möglichen, dass ein Track irgendwie zwei oder dreimal auf so einem Album ist. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass die Künstler, die wir uns ausgesucht haben, so breit auch aufgestellt sind, also so viel Masse haben und auch Klasse, dass wir das bis jetzt eigentlich immer ganz gut geschafft haben, da auch unterschiedliche Songs auszuwählen. Was unter anderem auch daran liegt, dass wir natürlich auch selber unterschiedliche Geschmäcker haben.
Also auch unterschiedlich da an den Text dann rangeht.
Genau.
Genau. Okay, ja. Genau. Ergänzt ihr euch auch irgendwo dabei der Arbeit an? Also sprich, also Motto, hier haben wir dir das an, was hältst du davon? Oder wie ist das dann bei euch dann, wenn ihr ein Album zusammenstellt?
Ja, das kommt vor, dass man mal einen anderen fragt, kannst du mal reinhören, kannst du mal gegenhören oder hast du mal einen Tipp für mich? Zum Beispiel, letztes Jahr gab es ja eine Jubiläumsausgabe von der Amiga Joker. Mhm. Und da habe ich einen Track drin, da hatte ich zum Beispiel ziemlich Probleme mit dem Hall. Und hatte dann auch schon die Jungs mal gefragt, wir haben so eine Signal-Gruppe, da habe ich den Track reingestellt und dann habe ich so ein paar Tipps auch gekriegt, wie ich quasi das ein bisschen in den Griff kriege von der Mischung her, damit das Ganze nicht so matscht. Umgekehrt ist genauso. Also wir schicken uns auch schon mal irgendwas hin und her, hör mal rein, hast du noch eine Idee, wie ist das Arrangement, wie ist die Soundauswahl, wie ist die Mischung, ne? Weil wir uns natürlich auch verbessern wollen, weil das ist ja auch die Grundidee von der GRG gewesen.
euch gegenseitig quasi zu befruchten.
Genau, es ist auch so, dass das ganz gerne mal passiert, dass jemand sagt, ich bin fertig, bei mir klingt super, aber mich würde mal interessieren, wie klingt der bei euch? Und dann kriegst du auch nochmal Feedback, weil du hast natürlich, dadurch, dass wir das eben nicht im großen Studio mit 5 verschiedenen Abhören machen, sondern jeder bei sich zu Hause, weißt du halt, wie es bei dir klingt. Also du kannst es vielleicht auch nochmal im Auto anhören, aber ansonsten fehlt dir da komplett so die Referenz und dann ist es echt ganz hilfreich, das nochmal von anderen gegenhören zu lassen.
Du bist ja auch so, denke ich mal, wenn du einen Track machst, ja so drin, Stellen ja auch, ja, dass du vielleicht dann auch nicht immer hörst, dass das vielleicht an der Stelle nicht gut klingt oder an der Stelle, denke ich.
Also wenn ich einen Song fertig habe, dann habe ich den wahrscheinlich 100 Stunden gehört und dann hörst du Feinheiten gar nicht mehr. Ja. Und dann ist es total hilfreich, wenn da jemand anderes drauf hört und sagt, nee, hier bei 2 Minuten 30, das ist viel zu spitz, nimm mal ein bisschen Höhen raus. Und solche Sachen, die hörst du dann halt selber gar nicht mehr.
Okay. Wenn ihr ein neues Album plant, wie läuft da eigentlich konkret jetzt die Auswahl ab, also die Auswahl des Künstlers ab, den ihr machen wollt?
Ja, wir haben so ein paar immer, es gibt ja so viele Künstler, Martin Galway und wie sie alle heißen. Man listet so ein paar auf, hier den und den könnte man mal machen und dann wird in der Gruppe entschieden, weil der die meisten Stimmen bekommt, an den gehen wir dann ran. Und dann versuchen wir wieder das Okay zu holen und so kommt es dann zum nächsten Album. Wir arbeiten auch gerade aktuell wieder an einem, aber auch schon seit längerer Zeit. Aber wir haben halt keine Plattenfirma im Nacken, die sagt, ey, ihr müsst fertig werden, ihr müsst die und die Tracks machen, wir können einfach machen, was wir wollen. Das ist halt das Schöne bei uns, weil wir einfach komplett frei sind. Ne?
Und das ist jetzt ein Projekt, was dann quasi noch zusätzlich quasi im Hintergrund ist, jetzt zu dem aktuellen, was jetzt gerade auf Kickstarter läuft.
Genau, das hat nichts mit dem Kickstarter-Projekt an sich zu tun, das ist ein weiteres Tributalbum, aber mehr verraten wir noch nicht. Da wird es auf jeden Fall irgendwann wieder was geben. Mhm. Aber so wie unsere Zeit zulässt, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch viele privat immer irgendwas anderes zu tun haben oder keine Zeit haben. Die Arbeit, die hält uns vom Musikmachen ab. Eigentlich müssten wir alle kündigen und einfach nur noch Musik machen. Würde auch viel mehr Spaß machen, nur sind wir dann wahrscheinlich alle obdachlos, bringt also auch nicht so viel. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was noch läuft und wenn es zur gegebenen Zeit passt, dann hauen wir natürlich auch dementsprechend Infos raus. Aber jetzt konzentrieren wir uns natürlich erstmal auf unser aktuelles Projekt zu Wings of Death. Dann sind wir schon wieder bei Jochen Hebel.
Genau, dazu komme ich auch jetzt gleich. Allerdings wollte ich vorher noch mal kurz fragen, wie ist eigentlich generell so die Rückmeldung jetzt als Beispiel jetzt von Jochen Hebel gewesen auf sein Album damals, auf sein Tributalbum und wie war das Feedback so von den anderen, die danach kamen?
Also von Jochen Hippel haben wir das okay bekommen und da war die Rückmeldung gar nicht ganz so groß. Er fand das gut, was wir da gemacht haben, aber das war dann auch im Großen und Ganzen. Wir wollten auch immer die Künstler gebeten, wenn ihr Bock habt, macht gerne auch einen Track. Dann haben wir euren Track da mit drauf aufs Album, aber ist bis jetzt auch noch nicht so gewesen. Das meiste Feedback hatten wir tatsächlich vom Chris Hülsbeck, weil er, glaube ich, einfach am greifbarsten ist. Und Thomas Detert war auch ein sehr schöner Kontakt. Aber die anderen waren alle begeistert, aber da war jetzt nicht so viel an Feedback, wie man sich das eigentlich vielleicht erhofft hatte, obwohl die alle damit zufrieden waren. Die waren da alle sehr fein mit, aber mit dem Hülsbeck haben wir dann halt noch sehr, sehr viel weiter sprechen können und Ideen austauschen können und. Das war schon herausragend, ja.
Ja, dann kommen wir auch jetzt gleich mal zu dem aktuellen Projekt, was jetzt einer mit der Hauptgrund ist, dass ihr jetzt hier im Podcast seid. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, dass am 22. April eine Kickstarter-Kampagne gestartet ist. Und zwar, wie schon auch die Christin gesagt hat, zu einem neuen Wings of Death-Album. Also es geht zurück zu hier Jochen Hippel. Und wir haben jetzt heute, wo wir das Ganze aufnehmen, Freitag, den 1. Mai 2026. Und ich wollte jetzt mal gucken, wie der aktuelle Stand ist bei der Kickstarter-Kampagne. So, und zwar Ziele sind aktuell, also Ziel für die Umsetzung halt des Wings of Deaths Album sind 6.500 Euro die er halt benötigt, um das Ganze zu finanzieren. Aktuell stehen wir so bei knapp 4.300 Euro, sehe ich jetzt hier. Und ja, jetzt würde ich natürlich erstmal erfahren, wie ist das Projekt entstanden? Weil das Ganze ist ja diesmal ein physischer Release, der da passieren soll. Wer hatte die Idee dazu? Also wie ist die ganze Geschichte zu diesem Projekt?
Ja, da bin ich schuld dran.
Aha, okay.
Also erstmal, du siehst, der Kreis schließt sich. Wir haben damals mit Jochen Nippel angefangen und jetzt sind wir wieder bei Jochen Nippel. Also na, relativ einmal die Runde gedreht. Und zwar ist das so gewesen, dass mich Anfang 2025 jemand angeschrieben hatte aus Amerika oder Kanada von der Firma Songbird Productions. Und zwar wollte er das Spiel Wings of Death für die Atari Jaguar Spielekonsole umsetzen.
Die letzte 64-Bit-Konsole von Atari, ja.
Ja, genau. Und neben dem Spiel wollte er gerne in die Packung, also es wurde auch, oder ist auch ein physisches Produkt geworden, und in die Packung sollte eben auch noch eine Audio-CD mit Remixen. Und da ich schon mal drei Stücke von Wings of Death geremixed hatte, ist aber auch schon 20 Jahre her, hat er mich gefragt, ob er die verwenden darf. Habe ich ihm das okay gegeben und habe das dann auch Ende des Jahres zugeschickt bekommen, das fertige Produkt, und fand das auch soweit sehr gut. Also ich habe natürlich selber keine Atari Jaguar Spielekonsole, aber er hatte mir auch so ein paar Links zu Videos gezeigt und ich fand es ganz cool bei dieser Konsole, wenn der Atari Jaguar erkennt, dass da die Audio-CD drin war, dann hat er halt die Musik von der Audio-CD abgespielt. Das war wirklich immer die von dem passenden Level, ne? Also nicht einfach nur ein Audio-Player, sondern es war schon irgendwie ja programmiert mit Intelligenz sozusagen. Und das fand ich ganz beeindruckend und habe mir aber dann gedacht, okay, das Spiel hat 7 Level mit 7 Songs gehabt, plus Titelsong, plus Endsong. Und du hast damals 3 gemacht. Hör doch noch mal rein, ob da nicht noch ein anderer ist, den du auch machen könntest. Und dann habe ich einen gefunden, wo ich dachte, ach, der ist eigentlich auch ziemlich cool. Und habe mich da rangesetzt und angefangen. Und habe mir dann aber gedacht, wie kommt es denn eigentlich, dass es von Chris Hülsbeck so viele CDs gibt und von Jochen Hippel, außer seiner eigenen CD Give It A Try, die auch schon jetzt uralt ist, wieso gibt es da eigentlich nichts? Und hatte natürlich auch im Hinterkopf, dass wir von der GRG immer mal wieder angesprochen wurden, ist ja super, dass ihr eure Tribute-Alben als Download anbietet und auch mit Cover und Inlay zum Ausdrucken, aber wieso macht ihr das nicht mal wirklich so gepresst und als richtige CD? Und das hat sich so im Kopf irgendwie verknüpft. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich glaube, wir müssen es selber machen. Wir müssen das rausbringen. Und habe natürlich dann auch so ein bisschen an diesen, ja, so ein bisschen Retro-Trend, das Vinyl wieder in ist, gedacht. Habe mir überlegt, wie kann man sowas machen? Was kostet sowas? Und dann war relativ schnell klar, dass sowas nur als Crowdfunding-Kampagne geht. Also zum Beispiel über Kickstarter. Das ist die Plattform, die wir jetzt ausgewählt haben. Und habe dann erstmal versucht, Jochen Hippel zu erreichen, um mir wieder das Okay von ihm zu holen. Und ihn auch, weil das er jetzt eben eine andere Nummer ist, weil da dann auch irgendwie Geld fließt. Wie gesagt, wir sammeln Geld, um das Ganze zu finanzieren, nicht um uns zu bereichern. Das sind tatsächlich extrem faire Preise, die wir da anbieten können, weil wir eben nichts in die eigene Tasche stecken wollen. Und habe dann auch das geschafft, mit ihm Kontakt herzustellen, habe dann mit ihm auch telefoniert, habe das okay bekommen, habe auch die Zusagen bekommen, dass er sich beteiligen will. Jochen Nippel ist natürlich der am besten weiß, wie er sich die Musik damals vorgestellt hat, beziehungsweise wie er die Musik damals gemacht hätte, hätte er die heutigen technischen Möglichkeiten gehabt. Und von daher ist es natürlich sehr, sehr viel wert, dass wir ihn als Berater gewinnen konnten. Er hatte angedeutet, dass er sich auch an dem einen oder anderen Track beteiligen möchte. Also er kennt auch das Musikprogramm Cubase, mit dem ich arbeite. Ob das tatsächlich dann zum Tragen kommt, das werden wir sehen. Aber es ist schon mal viel wert, dass er als Berater uns zur Seite steht. Und nachdem ich das alles soweit mit ihm geklärt hatte und abgesprochen hatte, habe ich dann Christian und Mitch gefragt, ob die das für realistisch erachten, dass sowas über Kickstarter eventuell möglich sein könnte. Denn trotz aller Euphorie darf man nicht vergessen, das ist in der Nische die Nische, würde ich sagen. Also du hast es am Anfang ja auch schon gesagt, Robert, also Jochen Nippel ist jetzt nicht der bekannteste. Es ist auch meiner Meinung nach mit Chris Hülsberg zusammen der beste und bekannteste Deutsche. Also die sind definitiv auf Augenhöhe gewesen. Und er hat auch neben der Musik ja Routinen geschrieben. Also ohne ihn wird es keinen 7-stimmigen Amiga-Sound geben. Das darf man auch alles nicht vergessen. Also er ist eine Nummer, aber er ist viel zu schnell auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Also nach Amiga Atari war er halt nicht mehr da, hat sich aus dem Musikbusiness leider zurückgezogen. Und genau, nochmal zurück. Also Christian und Mitch haben dann gesagt, ja klar, wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Lass uns mal zusammensetzen.
Kurze Frage zwischendurch an die beiden. Ja, als Volker mit der Idee auf euch zugegangen ist, was waren eure ersten Gedanken?
Oh Scheiße, das wird viel Arbeit und ja, ist geil, bin dabei.
Christian, was hast du gedacht?
Ich wollte einfach nur noch weg. Weil ich weiß, das wird enorm viel Planung und Arbeit und Rechnerei und Kalkulation und. Aber ich weiß auch, dass viele da draußen immer gesagt haben, ey, wir möchten gerne eine physische CD von euch, hat Volker ja vorhin schon erzählt. Und wir können nicht immer wegrennen. Wir müssen uns dem jetzt einfach mal stellen. Und Bock auf Wings of Death hatte ich sowieso. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, alles klar, wir starten.
Okay.
Ja, das Dritte, was ich gesagt habe, ist Vertrag. Also, dass wir direkt als Erstes, habe ich gesagt, müssen wir dann gucken, dass wir mit Jochen Hippel das alles vertraglich festhalten. Na, wenn wir das angehen, dann muss das auch alles in guter deutscher Tugendmanier wasserdicht sein. Ne? Und ja, wir haben inzwischen eben vertraglich die Erlaubnis von ihm, das zu machen. Wir haben die Unterstützung quasi von ihm zugesagt. Wir sind mit der ganzen Geschichte auch GEMA-frei. Das war uns auch wichtig. Ja, dann ging es los, dass wir uns sonntags immer getroffen haben. Erst 14-tägig, inzwischen dann jede Woche. Und immer geguckt haben, was sind die nächsten Schritte? Hat jemand Preise für CD- und Plattenpressungen eingeholt? Hat jemand das und das gemacht? Wie weit sind wir? Wen können wir noch alles mit ins Boot holen? Wie schaut was aus? Wir hatten überhaupt keine Ahnung genau, wie es auf Seiten der Projektersteller bei Kickstarter abläuft. Wir kannten Kickstarter nur von der Frontend-Seite, nicht von der Backend-Seite. Und ja, haben uns da immer mehr reingefuchst, bis wir dann am 22. April den Button gedrückt haben. Und seitdem ist das Ding scharf geschaltet.
Noch mal kurz überhaupt zu sagen, also was kann man da quasi geben, was gibt es dafür? Kann ich ja kurz mal hier mal durchgehen, die Seite. Also ich sehe hier, es gibt halt dann für einfach jetzt, wenn man nur das Ganze unterstützen möchte, quasi kann man 5 Euro spenden, kriegt dann zumindest einen Track, wenn ich das richtig sehe. Und ein Special Set von 3 Wings of Death Klingentönen, wenn das richtig ist. Im Mobilfon.
Ja. Genau.
Dann gibt es die nächste Option wäre dann 12 Euro, wenn man 12 Euro quasi dem Projekt zukommen lässt, gibt es quasi das Digitalalbum. Ihr könnt auch gerne weiter erzählen, wenn ihr wollt. Vielleicht. Es kommt dann.
Also nach der Download-Edition, die eben alles enthalten wird, was wir produzieren werden, gibt es als nächstes die Doppel-CD. Wir hoffen, dass wir 2 CDs voll kriegen. Unter Umständen könnte es auch mehr Material geben als das, was auf 2 CDs draufpackt. Passt. Deswegen ist bei jeder der folgenden Editionen eben auch der Download mit dabei. Also im Download wird man auf jeden Fall als MP3 und FLAC alles haben. Dann eben die Doppel-CD, dann gibt es eine Edition.
Ganz kurz, 25 Euro, nur dass das auch mal genau. Die Preise auch mal mitgeben.
Für 25 Euro, für
35 kommt das nächste.
35 sind wir dann bei der Schallplatte. Auf eine Schallplatte passt natürlich nicht ganz so viel zeitlich drauf, deswegen wird es ein Best-of sein. Also wir werden, wenn wir alle Tracks zusammen haben, werden wir uns in der GRG zusammensetzen und werden dann entscheiden, was wir auf die Schallplatte draufpacken. Wie gesagt, die Download-Edition ist mit dabei. Man bekommt eben digital auf jeden Fall alles. Dann sind wir, glaube ich, 50 Euro mit der nächsten Edition. Das ist die Edition, wo dann eben der Download, die Doppel-CD und die Schallplatte mit dabei ist. Und dann setzen wir nochmal einen drauf für die Leute, die uns richtig unterstützen wollen. Die können dann 75 Euro gerne plätschen. Die kriegen dann diese Komplett-Edition eben mit Download, mit Doppel-CD, mit Schallplatte. Dann wird es ein Mauspad geben, dann wird es ein Biker-Badge geben, also einen gewebten Aufnäher. Und es wird ein Poster geben, was dann von Christian, Volk und mir unterschrieben sein wird. Das sind so die Goodies, die wir dazu legen. Und man kann natürlich pledge what you want, man kann natürlich auch mehr da angeben, wenn da kommt, ich bestelle das Ganze, kann man auch einen höheren Preis natürlich auswählen, wenn man uns mit mehr unterstützen möchte.
Ja, also auch immer im Nachhinein auch nochmal updaten, habe ich schon gesehen, weil ich habe schon gepledged und zwar für 75 Euro euch.
Vielen Dank.
Ja, weil das lasse mir nicht entgehen. Und man muss auch generell mal sagen zu den Preisen. Also erstmal, klar, zu den, gerade jetzt, was die physischen Sachen angeht, da kommen noch die Versandkosten hinzu. Also die sind nicht jetzt dabei berechnet. Das wird natürlich dann dementsprechend angepasst, je nachdem, wo ihr wohnt, ja, ob ihr jetzt quasi in Deutschland wohnt oder halt irgendwo im Ausland. Und ja, also generell finde ich die Preise verdammt sehr fair für ein Projekt, also dieser Art. Ja, also ich finde sogar fast, würde ich schon sagen, günstig in der Formel, wenn man bedenkt, was manche andere Sachen in dem Bereich kosten, ohne jetzt mal einen Namen zu nennen. Aber das ist schon mehr als fair. Und ich habe ja schon gesagt, die Gesamtsumme, die ihr haben wollt, quasi um das zu finanzieren, sind 6.500 Euro. Wie genau habt ihr die Summe jetzt berechnet? Also seid ihr wirklich sicher, dass das nicht jetzt irgendwelche Kosten nochmal also übersteigt am Ende oder so? Ihr müsst ja sicher sein, dass das Projekt quasi euch nicht selber nochmal Kosten verursacht.
Also zwei Dinge. 6.500 Euro ist das Ziel, damit wir sagen, wir können das Ganze realisieren. Die Stretch Goals kommen noch dazu, da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Was die Kalkulation angeht, waren wir tatsächlich bis ein paar Tage, bevor es losging, noch ein paar tausend Euro höher, weil wir noch höhere Preise hatten für CD und Plattenpressung. Ich bin dann zufälligerweise nochmal über einen anderen Anbieter gestoßen, der auch sehr, sehr gute Qualität abliefert, wie man so hört, und der hat auch ganz gute Preise. Und dann haben wir das Ganze nochmal kalkuliert. Der Punkt ist ja, ich sag mal, wenn wir nur eine Schallplatte verkaufen, müssen wir ja 100 pressen lassen. Also haben wir das Ganze so kalkuliert, dass wir einen Puffer mit drin haben. Und so sind dann eben diese 6.500 zustande gekommen.
Okay.
Ja, das gleiche auch natürlich bei sowas wie Mauspads, beim Patch, beim Poster. Aber das sind verglichen mit einer Vinylpressung dann wirklich Kleinstbeträge. Okay.
Kommen wir jetzt mal zu dem, was auf dem Album drauf sein wird, weil ihr deckt ja mehrere Bereiche ab, sage ich jetzt mal. Ja, also nicht nur Remixe. Ich weiß nicht, ob der Christian oder Volker was dazu sagen wollen, also was genau ihr da jetzt plant.
Kurz von mir die Erwähnung, das hat man noch, glaube ich, gar nicht gesagt.
Ja.
Das Ganze heißt ja Wings of Death, wie Reworked Anthology. Mhm. Also wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir das ganze Projekt überhaupt nennen, und fanden dann, dass wirklich ja, Anthology und eben Reworked das eigentlich sehr gut ausdrücken. Wir haben drei Parts. Frage jetzt an Volker und Christian, soll ich das mal kurz zusammenfassen oder will einer von euch das machen?
Ja, macht euch gerne machen.
Ja, okay. Kein also Thema. Wir haben im Großen und Ganzen drei Parts. Wir haben einmal den Reworked Part, das heißt, der komplette Soundtrack wird neu aufgelegt, neu produziert. Da sind typischerweise Christian und Volker die absoluten Experten für, die sehr nah, das kann man quasi vergleichen mit einer Coverversion, die sehr nah am Original dann die Dinger nochmal richtig gut aufwerten werden, dass sie auch über die Stereoanlage zu Hause richtig gut kommen. Dann haben wir den Teil der Remixes. Da sehe ich mich dann persönlich eher. Also die, wo man hingeht und die Melodien aus dem Spiel nochmal irgendwie verwurschelt, in ganz anderen Stil, in ganz anderes Kleid packt oder so. Und der dritte Part wäre dann, dass wir die Originalspuren vom Amiga und vom Atari ST remastern werden. Also da nochmal aus den Originalen ein bisschen mehr rausholen, dass die auch im Auto und auf der Stereoanlage ganz gut klingen.
Also aus beiden Systemen, also Amiga und ST? Oder?
Wir hatten ursprünglich den Amiga geplant.
Ja.
Und im Laufe dieser Kampagne haben sich dann so ein paar Sachen ergeben, dass wir jetzt auch irgendwie wohl an die Spuren vom ST drankommen.
Das freut mich natürlich sehr besonders, weil ich habe von wegen auf die ST-Version damals gehabt. Und habe sie auch nach wie vor hier zu Hause. Okay, und also das ist ein wirklich verschiedene quasi Interpretationen, neu, aber auch remixed und halt auch ziemlich nah am Original. Das wird, denke ich, aber auch ein Batzen Arbeit werden für euch, oder?
Ja, also man darf eins nicht vergessen, also du hast jetzt uns drei hier, wir haben das Ganze Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres so ja, und dann Deckmantel des Schweigens so geplant.
Ja.
Aber als wir so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, ich glaube, wir können es schaffen, wir können es machen. Dann haben wir natürlich auch die restlichen Mitglieder von unserer Gruppe, also von der GRG,
ja,
eingeweiht und auch gefragt, so sieht's aus. Wer von euch hat einen Bezug zu dem Spiel? Wer hat das früher gespielt? Und wer hat Lust, irgendwie da auch jetzt Remixe beizusteuern? Das heißt, wir haben also da Unterstützung. Also neben uns sind da aktuell noch, ich glaube, 5 oder 6 Kollegen dabei, die schon gesagt haben, ich mache auch was. Also jeder mindestens ein Track, also in der Regel aber sogar mehr, sodass wir da auf jeden Fall eine ganze Menge zusammenkriegen. Und wir reden ja insgesamt auch über 12 Songs, die wir ausgewählt haben. Also wir haben die 7 Level von Rings of Death. Wir haben das Endthema, also wenn du es durchgespielt hast. Wir haben den Titelsong. Wir haben den Loading Screen Song. Wir haben den Talion Intro-Tune, also das ist ja der generische Talion-Song, den sie bei allen Spielen hatten, aber...
Ja, aber echt genial ist, also wenn das Spiel...
Genau, der gehört ja eben zum Gesamterlebnis, ja, Wings of Death dazu, weil das ist das Erste, was du hörst. Und dann haben wir uns noch ausgesucht, es gab noch von Jochen einen Song, der war für die Atari ST-Version geplant, aber der hat es aber nicht ins Spiel geschafft. Also es gab insgesamt mehrere Stücke, die Jochen fertig hatte für das Spiel, die nicht ins Spiel reingekommen sind. Wie gesagt, von der Atari ST-Version haben wir uns einen noch ausgesucht und der wird auch überarbeitet werden. So dass wir insgesamt auf 12 Songs kommen. Und wie gesagt, aus diesen 12 Songs oder von diesen 12 Songs gibt es diese 3 verschiedenen Pakete. Original Amiga-Version gemastert, Original Atari ST-Version gemastert, Reworks und Remixe. Und das von wahrscheinlich 8 bis 9 Mitgliedern der GRG.
Habt ihr da schon ein Ziel, was die Anzahl generell der Tracks angeht, die dann später auf dem Album drauf sein werden oder noch nicht?
Das Einzige, also jeder von den Mitgliedern hat mindestens einen Remix zugesagt, teilweise eben auch mehr. Wir haben ja gesagt, dass wir Ende des Jahres ausliefern.
Ja.
Und Ende des Jahres ausliefern heißt, also allein die Plattenproduktion sind so 6 bis 8 Wochen. Das heißt, du müsstest so Mitte Oktober, Ende Oktober fertig sein mit dem Ganzen. Und wir wollen natürlich versuchen, so viel wie möglich da zu schaffen.
Okay. Übrigens, nebenbei mal bemerkt, dass mir gerade so aufgefallen ist, dass ich darüber morgen nachgedacht habe. Zur selben Zeit ungefähr, ja, wie Wings of Death erschien ja auch ein anderes bekanntes Spiel mit einem geilen Soundtrack, nämlich Turricane. Mir ist gerade so aufgefallen, wo wir gerade mal jetzt hier gesprochen haben über das Intro quasi der Firma, Talion, ja, oder Talion ausgesprochen auf Deutsch. Dass das im Endeffekt, fand ich jetzt auch im Nachgang immer noch cooler war, als das, wenn wie ein Rainbow Arts aufpoppt. Ja, da ist ja einfach nur diesen Laserstrahl, der auch zwar schon cool ist, aber das war's dann. Dann kommt Rainbow Arts und hier kommt quasi eine hübsche Animation, auch ein geiler Track, der da gespielt wird, bevor man quasi dann halt sagt, hier, und jetzt startet das Spiel, lade das Spiel und es geht weiter.
Die haben beide was, ne? Ich würde die gar nicht irgendwie jetzt ranken, die waren beide irgendwie cool.
Cool schon, aber irgendwie finde ich das noch ein bisschen besser. Ja. Einen kleinen Tick zumindest. Oder auf jeden Fall sehr schnell auch, dass die beiden halt komplett anders sind. Nicht gleich sind in ihrer Form.
Da war ja auch eine geile Melodie, ne?
Ja,
die Italien-Intro, das hat man sofort irgendwie im Ohr. Und Jochen hat es immer irgendwie verstanden, sehr gute Instrumente und sowas zu benutzen. Die waren klanglich immer, man hat sofort immer Jochen rausgehört. Sein Style, seine Instrumente. Jochen hat ja auch mal für Las Ninja den Remix, die Musik gemacht. Auch mal sehr schön zu hören, wie er sich da so die Las Ninja-Sachen, wie er sehr rangegangen ist. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal in Las Ninja reinzugucken oder zu hören. War auch Last schon Ninja einzigartig. Remix,
ne? Also das Spiel heißt auch Las Ninja,
Ninja Remix. Genau. War eine neue Auflegung von Teil 1. Ja, aber sehr gut.
Und Jochen Hippel hat ja seinen eigenen Player auch geschrieben. Also sowohl für die Atari ST, also für den Atari ST, als auch eben für den Amiga. Während, also ich sag mal, 90%, 95% aller Künstler haben damals eben einen Soundtrack-Klon verwendet. Und Jochen Hippel und Chris Hülsberg haben eben ihren eigenen Player gehabt. Und das merkst du halt auch, ne? Also die wurden dann an deren Bedürfnisse individuell angepasst. Jochen hat das, glaube ich, alles selber programmiert. Chris Hülsberg hatte ja seinen Programmierer, der das für ihn gemacht hat. Und dadurch waren die einfach einzigartig.
Das auf jeden Fall. Und speziell jetzt auch, wo du auch mal Chris Hülsberg erwähnst. Ich meine, das fand ich auch sehr schön. Also auch wenn jetzt Jochen Hippel jetzt nicht so die Prominenz hat und heute auch nicht mehr hat, sag ich mal so, wie es ein Chris Hülsberg die noch heute hat, muss man auf jeden Fall mal sagen, dass ja er auch da auf der Seite ja nicht vergessen wurde. Ich meine, es gibt ja diese hübsche Doku zu Turrican, die ja jetzt im Zuge jetzt der hier Turrican Anthology erschienen ist. Wer damals hier bei Strict Limited Games das große Paket quasi geholt hat, dann sei es jetzt mit Figur oder ohne Figur, der hat ja auch dann diese Doku ja bekommen, wo er eben auch nochmal dann quasi auf die Geschichte hier eingegangen wird, eben halt mit Jochen Hippel, das halt dank ihm quasi auch dann Chris Hülsberg halt schaffen konnte, auf dem Amiga halt statt den üblichen 4 Stimmen, also 4 Soundkanälen halt 7 halt zu erzeugen, um damit halt diesen legendären Turrican-Soundtrack auch zu erstellen letztendlich. Und genau. Wo jetzt gerade der Christian auch nochmal hier Last Ninja 2, also Last Ninja Remix erwähnt hat, habe ich gerade gefragt, ob da nicht vielleicht sogar, weil es gibt ja jetzt diese Last Ninja Collection, wo ja verschiedene Spiele von System 3, aber eben auch hier Last Ninja ja dabei ist. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob da der Remix auch dabei ist, das Spiel. Wenn doch, wäre da vielleicht sogar eine Möglichkeit, da nochmal dann den Sound von Jochen Hippel aktuell auf einem Datenträger oder digital zumindest zu hören in einem Spiel. Wer weiß. Müsste jetzt mal selber nachschauen. Aber wo wir gerade mal bei Chris Hülsberg sind, das hat ja schon der Mitch vorhin so ein bisschen angesprochen jetzt hier mit Stretch Goals, weil da spielt zumindest unter anderem Chris Hülsberg auch eine Rolle.
Ganz genau. Also wir haben 4 Stretch Goals noch im Angebot, die wir hoffen zu erreichen. Also wie gesagt, das Projekt ist finanziert bei 6.500 Euro. Wir haben gesagt, wenn wir auf 7.000 kommen, dann gibt es 2 zusätzliche Remixe. Und zwar einmal von Tronimel. Tronimel ist ein Künstler, der ist bekannt dafür, dass er primär mit dem Gameboy arbeitet. Mhm. Er setzt auch andere Instrumente ein, aber so das Hauptthema ist bei ihm immer der Gameboy. Und dann haben wir Nordisch Sound, Ben Dibbert, der eben dafür bekannt ist, dass er Synth-Remixe macht. Also der nimmt eigentlich immer aktuelle Stücke, also der nimmt teilweise Musik aus den Charts und macht die eben dann mit dem Commodore 64 Sound und würde in diesem Fall jetzt eben einen Amiga-Song nehmen und den auf den C64 portieren. Dann, wenn wir dann noch 500 Euro mehr bekommen, also 7.500 Euro, dann würde das Geld an Fabian Del Priore gehen. In der Szene auch bekannt als Raptor. Der ist auch schon ewig dabei, hat auf meinem IGA angefangen und macht eben auch für ganz viele Spiele, sei es jetzt für Nintendo-Konsolen oder eben auch für PC, Spielemusiken. Sehr, sehr häufig gemeinsam mit Chris Hülsberg. Die teilen sich oft die Arbeit an Projekten, wie jetzt eben auch bei dem neuen, den Namen kann ich das nicht genau aussprechen, aber dieser neue Bomberman-Klon, der jetzt gerade finanziert wurde und auch für den Amiga rauskommt, da macht dann zum Beispiel Fabian Del Priore die Tracker-Version auf meinem Amiga, während Chris Hülsberg die CD-Version produziert. Und um bei Chris Hülsberg zu bleiben, das ist natürlich unser Top-Goal und auch mein größter Wunsch, dass das zustande kommt. Bei 8.500 Euro würde der Meister himself, Chris Hülsbeck, sich hinsetzen und auch noch einen Remix von Wings of Death machen. Also das wäre natürlich fantastisch.
Apropos Fabian, da fällt mir gerade ein, damals gab es ja auch ein Album, also es gab ja, wo er als Chris Hülsbeck die ersten Alben veröffentlicht hat, gab es ja auch ein Album hier zu dem Blue-By-Titel Extreme Assault. Da habe ich gerade mal geguckt, weil ich erinnerte mich gerade daran, ja stimmt, da hat ja auch der Fabian Musik dazu gemacht, zu dem Titel von Blue Byte. Das wäre echt toll, dann auch dann mal die beiden dann da, also das, wenn die Ziele erreicht werden, dann auch eben halt was von den beiden jetzt im Zuge jetzt von Wings of Death hört, würde auch so einen schönen Kreis halt, sag ich mal so, zwischen Jochen Hipp und Chris Hülsbeck, glaube ich, auch nochmal schließen letztendlich. Okay, ja, also das sind die Stretch Goals halt, wenn halt noch zusätzlich Geld reinkommt, bis zu halt 8.500 Euro, natürlich auch gerne mehr. Was macht ihr denn, wenn ihr jetzt da weitaus mehr noch zusammenkommt? Also was macht ihr mit dem überschüssigen Geld?
Da gehen wir, glaube ich, nicht von aus. Ja, das wäre natürlich fantastisch, wenn das passieren würde. Das sind zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Also erstens, wir haben mit Jochen Hippel entsprechend vereinbart, wenn da Geld übrig bleibt, dass er davon auch entsprechend entlohnt wird. Und das andere ist natürlich, dass der eine oder andere aus unserer Gruppe dann nochmal die Möglichkeit hätte, auch sein Musikequipment gegebenenfalls ein bisschen aufzurüsten.
Also es hört sich doch echt schon mal nach einem richtig geilen Projekt an, finde ich, was ihr da jetzt vorhabt. Was mich mal interessieren würde, wenn das Ganze jetzt erfolgreich ist und ihr das Ganze gut auch hinbekommt, dass alles so wie geplant läuft, habt ihr schon Gedanken, vielleicht dann sowas dann nochmal zu starten, also eine weitere Kickstarter-Kampagne, um ein weiteres Album zu finanzieren?
Also wir haben nichts in Planung. Wir möchten jetzt erstmal gucken, wie das aktuelle Projekt läuft, ob es überhaupt zustande kommt und wie wir das dann auch alles umgesetzt kriegen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Mhm. Und wenn das alles gut läuft, sind wir natürlich nicht abgeneigt, dass es dann in Zukunft noch mehr solcher Kampagnen und physischer Releases gibt.
Das ist ja auch dann jetzt wirklich dann so eine neue Erfahrung für euch, ich meine jetzt ja in dem Zusammenhang auf jeden Fall.
Da was. Du darfst eins nicht vergessen, Robert, ja? wenn das tatsächlich jetzt gut läuft, dann sind Christian, Mitch und ich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erstmal mehrere Wochen damit beschäftigt, irgendwie Päckchen zu packen und Päckchen zu verschicken. Mhm. Danach sind wir alle erstmal sowas von urlaubsreif, dass wir sicherlich nicht an Kickstarter denken.
Okay, aber wer weiß, was danach passiert. Ja, also ich drücke die Daumen, dass auf jeden Fall schon mal die halt Mindestsumme, die ihr braucht, um das Ganze zu finanzieren, zusammenkommt. Und natürlich auch die Stretch Goals erreicht werden. In jetzt der ganzen Zeit der letzten 16 Jahre, wo es jetzt die GRG gibt, was waren da eigentlich eure bisherigen Lieblingstracks, die ihr vielleicht selber gemacht habt oder die andere gemacht hat, die ihr da klasse fandet?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also kann man gar nicht so direkt beantworten. Also bei uns ist das ja immer, zum Beispiel bei Volker und bei mir, wir suchen uns immer die ähnlichen Tracks aus, wenn wir irgendwie an so ein Album rangehen oder generell an Remix herangehen. So, und ich feiere natürlich immer Volkers Version. Ich habe schon Volkers Version von den ersten Wings of Death, die er veröffentlicht hat auf RKO Amiga Remix, schon immer sehr gefeiert und habe ihn damals schon gebeten, ey, mach doch mal ein ganzes Album damit fertig.
Das stimmt.
Ja, und Mitch seine Sachen, da weiß man auch immer, was einen erwartet. Ne? Das geht immer ordentlich gut durch die Decke. Ich habe sogar einen Mitch-Klingelton, der mich morgens aus dem Schlaf reißt.
Das aber, wusste ich gar nicht.
Weil der einfach so ganz derbe nach vorne geht, der Track. Ja? Und ich werde also mit Mitch geweckt. Ich müsste mir jetzt überlegen, ob ich Volker vielleicht noch zum Einschlafen nehme oder so. Was jetzt aber nicht als böse gemeint ist. Gottes Willen.
Ich hätte jetzt gedacht, du hättest so ein Weckton wie mehr Wasser. Das ist jetzt ein Insider.
Das stimmt.
Okay, wie sieht es bei den anderen beiden aus? Mitch?
Schwer zu sagen, was jetzt so meine Favoriten sind. Also ich habe bei sämtlichen Alben natürlich auch so den einen oder anderen Track, wo ich sage, meine Güte, Jungs, was habt ihr denn da für geiles Zeug abgeliefert? Macht im Großen und Ganzen alles immer sehr viel Spaß. Also ich würde jetzt gar nicht großartig festlegen wollen. Ich habe so ein paar Tracks von mir selber, wo ich sage, die sind vielleicht nicht ganz so gut geworden. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, schon vor allen Dingen dafür, dass es for free bis jetzt ist, also mit den 6 Alben, die wir bis jetzt abgeliefert haben, ist das schon alles sehr qualitativ hochwertig, denke ich. Und wir haben uns, glaube ich, auch mit jedem Album immer so ein bisschen gesteigert. Sind auch abgesehen von der Musik immer etwas besser geworden, heißt Covergestaltung, wie ist der Release gelaufen und so weiter und so fort, haben immer mehr dazugelernt, dass wir so dann eben auch an dem Punkt jetzt angekommen sind, wo wir sind, dass wir sagen, okay, next step, jetzt kommt CD und Schallplatte dazu.
Okay. Und bei dir, Volker, wie sieht's aus?
Ja, ein bisschen anders. Und zwar, ich muss kurz ausholen, also ich habe ja 2003 habe ich ja bei mir in Hamburg die Back in Time Live Germany Party gemacht, also die große Commodore 64 Musikparty sozusagen. Und da war der Thomas Detert auch da. Und ich kannte den gar nicht. Also Thomas Detert ist, glaube ich, so richtig populär geworden. Da war ich vom Commodore 64 schon weg. Aber ganz viele andere, die auf der Party waren, meinten, oh, das ist Thomas Detert, ich traue mich nicht, den anzusprechen. Volker, kannst du da mal was machen und so? Und dann habe ich mich mit dem auch sehr nett unterhalten. Und als wir dann das Tribute-Album zu Thomas Detert gemacht haben, war ein bisschen schwierig für mich, weil, wie gesagt, ich kannte seine Musik gar nicht und habe mir dann auf YouTube mich da erstmal so ein bisschen durchgehört und habe dann auch 2 Songs entdeckt, wo ich dachte, okay, die könnten ganz cool sein und konnte da halt völlig voreingenommen rangehen, weil ich, wie gesagt, gar keinen richtigen Bezug hatte, das früher nicht gehört habe und habe mich dann so ein bisschen von meinem üblichen Stil auch entfernt, so ein bisschen einen anderen Style gemacht und das war irgendwie sehr, sehr befreiend. Also da habe ich deutlich weniger Druck gespürt, als ich das sonst oft mir selbst wahrscheinlich mache.
Okay. Wo Alben, genau. Also wer jetzt im Vorfeld noch überlegt, ob er das Projekt unterstützen möchte, wer jetzt schon durch Zuhören so Interesse empfunden hat, den sie nur gesagt, also die Tributalben zu Jochen Hippe, zu Aaron Tell, zu Rob Hubbard, zu Chris Hülsbeck, zu eben Thomas Detert und das Hands-On-Album hier zu Shadow of the Beast 2 und 3 kann man sich jetzt kostenlos auf der Webseite www.germanremixgroup.de herunterladen, kostenfrei, und sich dann mal in das Werk reinhören. Oder es gibt auch auf YouTube ja die kompletten Alben dann auch als YouTube-Video zum Beispiel, wenn man es da das Ganze mal machen möchte. Und was mir im Zuge jetzt noch eingefallen ist als Frage, jetzt wo ihr von erzählt habt hier, als ihr jetzt den anderen Kollegen jetzt hier bei der GRG davon erzählt hat, gab es da eigentlich auch irgendjemanden, der das Projekt jetzt da ein bisschen so dem Projekt gegenüber vorbehalten war oder der vielleicht da jetzt nicht so begeistert war? Gab es solche Reaktionen überhaupt?
Ja, nicht begeistert ist zu hart, ne? Aber wir haben bei jedem Projekt eigentlich auch Kollegen, die sagen, da habe ich jetzt nicht so den Bezug zu, da okay, würde ich gerne aussetzen. Und so war es jetzt hier auch.
Ja gut, das ist ja, denke ich mal, auch nachvollziehbar. Aber es gab jetzt keinen, der gesagt hat, hier, ihr spinnt doch.
Nee, ganz im Gegenteil. Also gut, alle fanden das wirklich mega.
Sehr schön, sehr schön. Ja, was mich jetzt interessieren würde noch, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Punkte auch zur Kampagne besprochen, den Leuten jetzt hier, die uns zuhören, erzählt. Fällt euch noch irgendwas ein, was ihr gerne im Zuge des Projektes, außer bitte unterstützt uns, kauft das Album, macht euch dann, freut euch darauf. Was wollt ihr gerne noch den Leuten da draußen sagen?
Erzählt es weiter, ist ganz wichtig. Also wir versuchen zwar so viele Fans wie möglich zu erreichen, aber wir sind auch nicht in jedem Forum, in jedem Kanal, auf jedem Instant Messenger, auf jedem sozialen Netzwerk. Also wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, das weiter in die Welt hinauszutragen, dann würde uns das unfassbar viel helfen und ich wäre euch sehr, sehr dankbar.
Ja, da hat der Volker absolut recht. Wir haben zum Beispiel auch immer wieder, dass wir manchmal Monate, Jahre später, nachdem wir ein Album released hatten, darauf angesprochen wurden, ey, da bin ich letztens erst drüber gestoßen, total klasse und so weiter und so fort. Also es kann manchmal etwas dauern, bis die Info bei den Leuten ankommt, dass ein Album von uns draußen ist und so weiter. Und jetzt gerade bei Kickstarter haben wir ja ein Zeitfenster von nur 30 Tagen und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass die Community uns mithilft, dass wir die Info verbreiten können, dass es da was gibt. was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Und deswegen schaut euch das alles an und teilt den Link, erzählt es euren Freunden weiter, euren Arbeitskollegen und ja, helft uns ein bisschen.
Dem schließe ich mich an. Und wenn ihr da draußen denkt, ach, ich habe das ja schon mal geteilt, ja, ist sehr lieb von euch, teilt es aber gerne ruhig nochmal. Macht weiter drauf aufmerksam. Weil sonst verschwindet es irgendwie in der Versenkung. Deswegen ist immer ganz wichtig, einfach trotzdem nochmal teilen. Auch wenn ihr schon mal geteilt habt, irgendwo die Links gepostet habt. Haltet das Projekt am Leben, damit helft ihr uns massiv. Und wir freuen uns, euch dann mit einer fertigen CD und Schallplatte auch dann dementsprechend was zurückgeben zu können.
Was mir jetzt noch einfällt, ist, das Projekt läuft ja, also die Kampagne läuft bis zum Freitag, dem 22. Mai 2026. Falls ihr jetzt vielleicht noch da draußen irgendwelche Fragen habt, ja, und ihr habt rein zufällig ein Ticket für die Amiga Ruhrpott Convention, die am 16. Mai, wenn ich es nicht durcheinander bringe, doch 16. Mai war es, in Duisburg stattfindet. Ich glaube, da kann man euch dann, zumindest ein Teil von euch dann auch da live sehen, oder?
Ja, korrekt. Also wir drei, die hier heute sind, die werden auch in Duisburg dann am Start sein.
Okay, das heißt also, wenn jemand jetzt noch eine Frage hat, bevor er sich entscheidet, was ich mir nicht vorstellen kann, das Projekt zu finanzieren und sich quasi an das Album zu sichern, in welcher Form auch immer, kann euch da dann nochmal live antreffen. Und das heißt, ihr habt auch jetzt dann halt noch Zeit, euch mal generell in das Werk der Remix, der German Remix Group reinzuhören und euch dann selber ein Bild zu machen, falls ihr nicht schon längst die Jungs kennt und die, wenn ihr die Musik mögt und wenn ihr schon seit Jahren darauf gewartet habt, dass es einen physischen Release eines GIG-Albums gibt. Das ist jetzt die Chance. Und vielleicht, wenn ihr das Ganze erfolgreich läuft, das Ganze erfolgreich genug ist, gibt es dann in Zukunft ja vielleicht auch nochmal ein weiteres Album in physischer Form. Und dementsprechend kann ich nur sagen, also wenn ihr Bock habt, unterstützt dieses Projekt. Ich habe es schon gemacht, macht es gerne auch. Und ja, damit bedanke ich mich dann erstmal jetzt hier bei den heutigen Gästen der GIG hier im Nerds & Geeks Podcast. Danke an den Dr. Future, danke an den Mitch von Heiden und danke an den CZ Tunes.
Und danke an dich, Robert. Vielen Dank.
Ja, genau. Danke. Ja.
Danke für deine Zeit, danke für den Podcast. Genau. Und euch allen danke fürs Zuhören.
Ja, und damit verabschieden wir uns und sagen gemeinsam Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Nackt-Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.